I felt alive when I was playing music. Ich wusste schon vom Anfang an, wie es in meinem Kopf klingen sollte. Und ich hatte auch Bock, Leute zu überzeugen. Und das sind die zwei Elemente, Dirigent zu sein. Dann muss ich täglich ein bisschen Intendant spielen nachmittags. Ein paar Stunden gehe ich mal ins Büro. Ich freue mich richtig auf, was man machen kann als GMD, anstatt nur zu denken, ich habe ein Konzert am Freitag, so schön klingen. Das ist ein bisschen langweilig.
Ja.
Ich komme nicht mit jeder verrückten Idee, die ich habe. Ich muss manchmal ein bisschen filtern. Leute, man braucht gar kein Vorkenntnis, um diese Musik zu lieben, um diese Musik zu verstehen. Ich finde die Stimmung hier in Dortmund super, das Publikum ganz warm und offen. Das verrückte Leben vom Theater zu lieben, weil in jeder Opernvorstellung gibt es die Möglichkeit, es könnte katastrophal enden.
Es ist halt live.
Und das liebe ich auch. Theater war für mich immer das Alpha und Omega. Diese Teamwork, wir brauchen jeder.
Ja.
Jeder hinter der Bühne, unter der Bühne, auf der Bühne, Publikum, das Orchester. Wir sind jetzt auf eine Reise gemeinsam. Mhm.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin heute mal an einem ganz anderen Ort als sonst. Hier war ich noch nie. Und zwar bin ich heute im Orchesterprobenzentrum. Und ja, es ist richtig toll hier. Also hier sind überall noch die Spuren der letzten Proben des Orchesters unserer Dortmunder Philharmoniker zu sehen. Also überall stehen Notenständer und Stühle und Instrumente. Und es ist ein sehr beeindruckender großer Raum. In der letzten Folge habe ich ja mit unserem neuen Intendanten vom Ballett Dortmund, mit Jasch Otrin, gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass ich hier heute natürlich nicht alleine sitze, sondern mit dem, um Jasch zu zitieren, anderen Frischling im Theater Dortmund hier sitze, nämlich mit unserem neuen Generalmusikdirektor, mit Jordan D'Souza. Hallo Jordan.
Hallo.
Schön, dass es geklappt hat und wir sprechen können.
Danke für die Einladung.
Bei deinem vollen Terminkalender vor allem, schön, dass wir Zeit gefunden haben. Du bist jetzt seit dieser Spielzeit Generalmusikdirektor. Wie geht's dir? Hast du dich schon gut hier in Dortmund eingelebt?
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich habe begonnen, es fühlt sich, jemand hat mir heute gesagt, es ist mein 100. Tag heute.
Heute?
Also genau, 5. Dezember, also ist auch kaum zu glauben, dass schon 100 Tage hinter uns
das
sind.
Aber ich,
ja. Ich habe mich auch total gefreut. Ich finde die Stimmung hier in Dortmund super, das Publikum ganz warm und offen und auch natürlich das Theater, also Orchester, Chor, Ensemble, Administration, die Techniker. Ich habe mich richtig gefreut, alle kennenzulernen
ja.
und schon tolle Projekte gemeinsam zu schaffen.
Sehr schön. Ich muss auch sagen, also in Dortmund ist einfach irgendwie so eine sehr familiäre und schöne Stimmung. Also ist einfach ein schöner Arbeitsplatz, kann ich auch nicht anders sagen. Bevor wir über die aktuelle Spielzeit der Dortmunder Philharmoniker und deine Pläne sprechen, der Begriff Generalmusikdirektor, der sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, der oder die jetzt nicht so viel mit Theater zu tun hat. Was genau ist ein Generalmusikdirektor?
Ja, gute Frage. Ich habe mich auch gefragt, weil es immer ein bisschen anders in jedem Theater, jedem Stand, jedem Land ist auch ein bisschen anders. Was ich schön fand, wenn ich in meinem Vertrag zum ersten Mal angeschaut habe, dass es steht da nicht Generalmusikdirektor des Theaters Dortmund, sondern der Stadt Dortmund, Chefdirigent der Dortmunder Philharmoniker.
Ah.
Also ich sehe eigentlich meine Aufgabe nicht nur schöne Konzerte zu machen und natürlich das ist meine oberste Priorität auch, künstlerische Exzellenz. Und gleichzeitig, ich würde sagen, für das Ökosystem der Stadt richtig zu denken, also mich interessiert auch in der Schule, wie geht denn die Kinder derzeit mit Musik zusammen in der Schulen? Ältere Leute, haben die Zugang oder Leute in schwierigen Zeiten, haben die irgendwie Zugang zu dieser wunderbaren Trost von Musik? Also ich interessiere mich total mit dem ganzen Stadt hier auch zu sehen, was alles schon von tolle kulturelle Angebote gibt und wo können wir uns anschließen.
Verstehe. Also quasi nicht nur auf das Gebäude Theater Dortmund bezogen, sondern auch in die Stadt Dortmund raus.
Genau.
Die Dortmunder Philharmoniker sind ja auch als Orchester in den Produktionen von der Oper und vom Ballett beteiligt. Ihr habt ja immer sehr viel zu tun. Ihr spielt in den Opern die Musik, bei Grease, den Musicals in dieser Spielzeit nicht, aber häufig auch bei den Musicals. Ihr spielt in den Ballettproduktionen. Und Jasch hat in der letzten Folge auch nochmal betont, was für eine große Herausforderung die Balletteröffnungspremiere Carmina Burana für dich ja als Dirigent auch war, weil du hattest ja das Orchester vor dir, den Opernchor hinter dir und die TänzerInnen auf der Bühne und musstest alles koordinieren. Also das war, glaube ich, schon ein intensiver Start.
Ja, es war auch
Opernhaus.
Stimmt, war eine große Herausforderung, einfach zusammenzuspielen, ja, am Anfang, ja. Aber auch dann zu erinnern während der Probenzeit, das ist auch nicht unser letztes Ziel, nur gemeinsam zu spielen, doch noch weiter mal zu denken, wie können wir, weil ich denke, die Herausforderung war toll, weil am Ende mit diesem einzigartigen Klangerlebnis dort, ja, also Hörerlebnis im Saal zu sein, quasi 360 Grad, ja, hört man toll. Surround Sound, ja, mit dem, und dann auf der Bühne auch so einen schönen Ballett zu haben. Also es war schon eine große Herausforderung, ja, aber gleichzeitig, ich denke, war toll, weil wir müssen dann ein bisschen tiefer mal schauen, wie kriegen wir das überhaupt hin, und auch für die Musiker, ich denke, die Aufmerksamkeit und auch, dass wir am Ende das Publikum haben das richtig toll gefunden, also das war für uns auch eine Bestätigung, es hat sich gelohnt. Ja. Und jetzt, wenn wir machen, weil es gibt, ich denke, 17 Vorstellungen von, ja, Carmina, ja, Burana, ich mache, ich denke, vielleicht 8 oder 9 davon, und das bedeutet manchmal, es gibt 2-3 Wochen zwischen Vorstellungen, aber ich denke, es war gut, dass ja beim 3., 4. Bühnenorchesterprobe waren wir schon, okay, ich denke, ich kenne jetzt das Gefühl, ja, die man haben soll, das bedeutet zusammen, und es war war ein ganz tolles Projekt.
Ja, ein sehr guter Start in die Spielzeit, so fürs Ballett und als Kooperation mit der Oper und mit euch, also ja, was ganz Besonderes. Und neben den ganzen Produktionen, an denen ihr in der Oper und im Ballett beteiligt seid, habt ihr natürlich auch einen eigenen Spielplan und eigene Konzerte. Ein paar davon liegen ja sogar auch schon zurück. Du sagst gerade, du bist schon 100 Tage Generalmusikdirektor. Die Spielzeit ist also schon längst angelaufen. Wie gestaltest du denn die Spielzeit 25/26 bei den Dortmunder Philharmonikern? Was würdest du sagen, ist so deine Vision?
Ja, also ich habe angefangen mit vielen Ideen. Das war jetzt vor 18 Monaten. Ah, das möchte ich dort aufbauen, das werde ich machen. Das. Und dann langsam habe ich die Leute hier kennengelernt, und auch, was ist unser Ziel mit einem Spielplan? Ist irgendwie unsere Identität als Klangkörper deutlich zu gestalten, eine Verbindung mit dem Publikum zu schaffen, auch was wollen die Leute, oder ich denke auch diese Entdeckungsfreude immer zu haben, dass nicht nur was irgendwie was auf meinem Bucketlist steht, oder aber was, wo klingt das Orchester ganz toll, was sind die Stärker, dass wir können richtig herausbringen, wo sollen wir weiterarbeiten, wo gibt es noch Entwicklungspotenzial, und dann auch zu schauen von Formate, das haben wir auch in dieser Spielzeit angefangen mit ein paar neue Formate.
Mhm, und gebe gleich gerne noch drauf ein.
Ja, genau. Und der Grund dahinter war nicht irgendwie gegen die Tradition zu gehen, weil ich denke, was ich versuche jetzt zu machen, ist diese ganz tolle Tradition hier in Dortmund mit dem Philharmoniker zu bewahren, fortzusetzen und gleichzeitig innovativ zu sein, zu denken, okay, welche Denkräume können wir öffnen? Welche Rolle spielt eigentlich Musik und Kultur in der Gesellschaft? Und wie können wir die so viele Dortmund wie möglich zusammenbringen, abholen, und ja, diese Gemeinschaftspotenzial in der Musik, das finde ich ganz schön. Mhm. Also das war am Anfang die Punkte, und dann haben wir langsam ausgearbeitet mit dem auch tollen Team, wir haben im Orchesterbüro zu schauen, okay, was ist pragmatisch, wo muss man eigentlich gar nicht pragmatisch sein, sagen, nein Leute, das müssen wir machen, wir brauchen so ein Projekt, das war vielleicht unsere Late-Night-Reihe, da können wir ein bisschen darüber sprechen,
ja,
nachher. Aber ich denke, was toll am Ende herausgekommen ist, es war eine schöne Mischung. Im Voraus werde ich nie so geglaubt, ich werde so einen Spielplan herstellen, aber gleichzeitig, also der Plan war hier geboren für Dortmund, mit dem Dortmunder, und ja, ich freue mich. Ich denke, wir haben eine coole Mischung von Tradition, ja, und was Innovatives gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Du sagst gerade, dass du vor 18 Monaten angefangen hast zu überlegen, wie gestaltest du den Spielplan? Kanntest du die MusikerInnen da schon, das Orchester? Weil du meintest ja auch, du musst ein Gefühl haben fürs Orchester. Wie hast du das gemacht, dass du das Orchester kennenlernst?
Ja, den Prozess ist immer ein bisschen komisch am Anfang. Also ich habe den Vertrag wahrscheinlich vor ja, ungefähr 18 Monaten unterzeichnet. Das bedeutet, ich habe die schon zweimal dirigiert. Meine erste Erfahrung hier in Dortmund, ich hatte einen Anruf vom Kulturdezernent, Jörg Stüdemann hat mich angerufen, zu fragen, ob ich überhaupt Interesse habe, ein Kandidat hier zu sein. Die haben in Berlin gesehen an der Oper und haben gesagt, es könnte hier passen. Was meinen Sie? Am Anfang habe ich eigentlich Nein gesagt, nur nicht gar nicht gegen Dortmund, aber zu denken, ja, ich weiß nicht, ob ich noch bereit schon bin in so eine Stelle mal. Ich habe großen Respekt auch für die Aufgabe hier. Und also am Ende dann habe ich gesagt, komm, ich mache kein Vortrigat, aber ich komme mal den Musiker kennenzulernen. Mhm. Also machen wir eine Vorstellung gemeinsam und schauen wir, ob es eine Chemie gibt. Mhm. Wenn doch, machen wir weiter, dann ich würde gerne ein Kandidat sein. Wenn nicht, ich bleibe in Berlin, ihr macht weiter mit eurem, mit eurem Suchen. Und ich bin dann angekommen, ich denke, ich war in Amsterdam in der Zeit mit einem anderen Opa und ich bin einfach angereist an einem Tag. Ich habe die Sänger für 15, 20 Minuten kennengelernt vor einer Vorstellung in kleine Verständigungsproben und dann direkt einfach in der Vorstellung gegangen.
Okay.
Die Zauberflöte, sicherlich wusste das Publikum das nicht und die Orchestermusiker und ich haben uns nie kennengelernt. Ich bin einfach dorthin gegangen, Publikum klatscht, ich komme in Graben rein, ich sage guten Abend und so beginnen wir. Und ich fand eigentlich sehr schnell, wie die Musiker, wie schön die reagieren und auch diese Aufmerksamkeit, diese Sensibilität auch. Ich habe bemerkt einmal, okay, das könnte hier ganz interessant sein, auf die künstlerische Ebene. Und dann sind wir in diesem Prozess begonnen und da habe ich auch bemerkt, komm, dies ist eigentlich eine einzigartige Stadt, wo die lieben Kultur, aber sind noch offen genug, dass man kann eigentlich neue Wege versuchen. Das kommt schon selten, dass man hat beide sollten. Es gibt 99 Planstellen im Orchester und gleichzeitig, dass man hat die Flexibilität, anders zu denken. Mhm. Und das war nimmer dann mit dem Opernintendent Heribert Germeshausen haben wir ausgetauscht, mit Tobias Ehinger, geschäftsführender Direktor. Und ich habe schnell bemerkt, es gibt hier ein ganz tolles Potenzial. Ich kannte auch mein Vorgänger Gabriel Feltz. Wir waren einmal auf Tournee in Japan gemeinsam mit die Zauberflöte, komischerweise. Also wir haben uns auch schon, also ich meine, ich am Ende, ich habe mir gedacht, das könnte was ganz Tolles sein, was einzigartig. Und dann auch für die Familie, ich habe junge Kinder, ich habe eine Frau, ich war als Freiberufler so ständig unterwegs. Also Erfolg für einen Dirigent bedeutet, ständig weg von der Familie zu sein.
Verstehe.
Also in letzte Spielzeit, 10 Monaten war ich weg.
Oh, wow,
und das geht nicht. Also für uns zumindest, ich denke in diesem Alter, man kann nur die Kindheit irgendwie nur einmal erleben.
Ja.
Und so, wir haben uns gedacht, das wäre die perfektes Timing jetzt, alles zusammenzubringen und richtig an einem Ort zu konzentrieren.
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, auf jeden Fall.
Danke, ich mich auch.
Die philharmonischen Konzerte gibt es natürlich auch weiterhin, neben den ganzen anderen Formaten und neben den Produktionen, an denen ihr beteiligt seid. Was würdest du sagen, ist bei den philharmonischen Konzerten, ja, ich sage jetzt mal so das Klassischste sind, ne, so klassisches Orchesterkonzert. Was ist da so das Thema oder gibt es so einen roten Faden bei den Konzerten?
Ja, also in dieser Spielzeit, wir haben eigentlich am Ende ohne Motto den ganzen Spielzeit irgendwie gestaltet. Wir haben uns gedacht, was wird für das Publikum ganz tolle Erlebnisse sein? Also Stücke wie Mahlers erste Symphonie, die ich denke, das ganze Welt ist irgendwie in diese, alle Emotionen kann man hier erleben und auch an der Klangkultur vom Orchester. Das war in dieser Spielzeit meine Hauptgedanken war, wie können wir unsere Klangkultur weiterentwickeln? Und auch, wie können wir uns kennenlernen?
Mhm.
Also in meinem ersten Programm, erste philharmonische Konzert, wir haben begonnen mit Haydns allererste Symphonie. Der Typ hat 104 Symphonien geschrieben. Wir haben mit dem ersten begonnen, erste Cello-Konzert von Schostakowitsch, also schon eine ganz andere Richtung und diese Intensität, und dann im zweiten Teil mit Mahlers erste Symphonie. Also wir haben schon viel gezeigt von dieser Bandbreite, von was der Philharmoniker leistet können und gleichzeitig für uns während der Probenarbeit, weil das am Ende für uns ist, das Wichtigste ist, dass der Konzert ist nicht das Ende, das ist ein Teil von diesem Prozess. Wenn man geht als Gastdirigent, man versucht mal ein schönes Konzert zu machen und dann nach Hause geht und das ist zu Ende.
Mhm.
Aber wenn man fest angestellt ist an einem Ort, das ist ein Teil vom Prozess und das geht immer weiter. Das finde ich auch am schönsten hier, besonders mit diesem tollen Musiker, die haben diese Spielfreude. Wir proben auch gern gemeinsam. Das ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Diese tolle Arbeitsatmosphäre. Also ich habe den Spielplan dieses Jahr so gestaltet, versucht, tolle Gäste zu kriegen und was für das Publikum, das kann nur, also so klingt nur die Dortmunder Philharmonie, so klingt Dortmund. Und weil wir haben dieses natürlich tolles Konzerthaus, kommen auch viele tollen Orchestern als Gäste hier. Also ich meine, das Publikum kriegt schon ein ganz diverses Angebot von Kunst. Was sollen wir machen? Also Brahms zum Beispiel, kommen die Wiener Philharmoniker manchmal hier Brahms spielen, aber ich denke, Brahms klingt auch anders in unsere Hände. Und wir gehen gemeinsam im Supermarkt. Unsere Kinder gehen gemeinsam in der Kita, in der Schulen. Also ich denke, diese Marke von unserem Klang, Identität, das war mein Hauptziel, irgendwie weiter zu entfalten. Und ich fühle mich sehr glücklich, auch das Orchester ist ganz offen auch auf diese quasi Reise. Wir sind jetzt auf eine Reise gemeinsam. Mhm. Und ich weiß, dass manchmal ich werde scheitern. Aber ich habe gar keine Angst vor Scheitern. Ich gehe sehr gerne, ich experimentiere auch sehr gerne und ich versuche immer effizient natürlich zu arbeiten und gleichzeitig, ich denke, manchmal müssen wir ein bisschen was wagen, auch im Prozess und nicht nur to play it safe. Wir müssen ab und zu richtig experimentieren.
Ja, aber schön, dass du sagst, dass die MusikerInnen das dann auch mitmachen, weil wie du sagst, ist ja nicht selbstverständlich, wenn jetzt plötzlich diese Umstellung kommt. Ne? Es waren jetzt viele Jahre und jetzt auf einmal kommst du mit neuen Ideen, da muss man ja dann auch offen für sein. Also total schön, dass ihr da gemeinsam jetzt experimentiert.
Genau, und ich denke, das ist auch an uns mal. Ich komme nicht mit jeder verrückten Idee, die ich habe. Ich muss manchmal ein bisschen filtern und das, ich denke, dieser Druck auch, das kommt von einem Orchester oder von einem Kollektiv, die sagen, Mensch, die Idee muss richtig stimmen, das muss, aber zum Beispiel, wir haben hier Beethovens Fünfte geprobt und natürlich, das Orchester kann es schon spielen am ersten Tag, aber richtig eine Sprache gemeinsam zu, ich meine eine musikalische Sprache von länger. Also technisch würden wir sagen, wie soll man vibrieren? Was ist unsere Identität in diesem Klang? Aber ich habe zum Beispiel bemerkt, okay, vom Bogengeschwindigkeit, solche Sachen, die muss ganz einheitlich sein. Aber das ist immer schwierig, wenn das Orchester sitzt immer gleich. Das bedeutet, die Geigen zum Beispiel, die sind hier vorne, die sitzen zwei, nächste Reihe zwei, zwei, zwei. Also die haben nicht die Chance, als Gruppe sich zu fühlen. Sie können mich alle sehen, aber nicht einander. Mhm. Und ich habe es bemerkt, nach der ersten Probe, ich war zu Hause, ich habe gedacht, Gott, das wäre cool, heute Abend was ganz anders zu versuchen. Und ich habe meinen Orchesterwarter angerufen und gesagt, Leute, bitte ganz neu umbauen. Ich möchte in der Mitte sein, einen großen Kreis, wo umgibt mich. Und auch, dass jede Stimmgruppe ist wie ein Kleeblatt, dass die sitzen in kleine Kreise, dass die können, ist mir egal, ob die mich sehen können, aber die müssen als Gruppe, jede Einzelne können in die Augen schauen.
Okay.
Und also dann haben die alles vorbereitet und dann die Musiker sind angekommen und haben gesagt, was hat der verrückte Typ jetzt gemacht? Aber, also viele Orchester würden einfach nicht spielen.
Ja.
Aber die kommen mal rein, okay, und wir sollten eigentlich ein Video machen von dieser Reaction-Video. Ja, was denn? Die haben ihre Plätze gefunden und am Anfang natürlich ein bisschen lachen und dann, es hat sofort anders, weil ich denke auch außerhalb von diesem Alltag zu kommen, wenn man sitzt in demselben Platz jeden Tag, geht man sehr schnell in so eine Beamte-Mentalität. Das ist der Gefahr. Und dann plötzlich sitzt ein Geige neben dem Piccolo oder eine andere neben die Posaunen. Es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis und ich denke, die haben so toll reagiert und deshalb bin ich für so eine Offenheit auch dankbar, dass die haben das mitgemacht und ich denke, es hat sich gelohnt, dass beim nächsten Probe, die haben dann sieht aus wie ein Vogelschwarm, mit jedem Bogen geht ganz zusammen, das war schon cool.
Das ist ja witzig, aber das, vielleicht sehen wir das ja auch mal beim Konzert dann aufgebaut.
Wir haben auch, beim Late Night haben auch eigentlich im Kreis auch gesessen, und das ist auch total interessant. Klingt nicht alles perfekt, aber das ist die Frage, was bedeutet Perfektion in dem Fall?
Genau.
Es ist interessant, ich denke auch mal, einfach neue Hörerlebnisse zu schaffen.
Ja, das klingt echt gut, witzig. Das hast du gerade schon Late Night angesprochen. Ich glaube, eins der neuen Formate, die ich am spannendsten finde, ist Deep Dive. Das ist ja in dieser Spielzeit jetzt zum ersten Mal. Da wird quasi ein bekannter Klassiker gespielt und ihr analysiert den dann gemeinsam mit dem Publikum, beziehungsweise du erklärst diesen Klassiker. Möchtest du ein bisschen was zu Deep Dive erzählen?
Ja, die Idee da war, also bekannte Stücke, was bedeutet das überhaupt, ein Werk zu kennen? Diese Meisterwerke wie Beethovens 5. Symphonie, das für mich ist wie, wenn wir denken an unsere Zivilisation, vielleicht das Beste, das wir bis jetzt geschafft haben als Menschheit. Mhm. Ja, Shakespeare, Beethoven, Mozart, Bach. Ich denke, man kann ein Leben lang mit diesem Stück verbringen und immer neue Sachen entdecken. Also die Idee da war nicht didaktisch irgendwie zu versuchen zu erziehen, das Publikum, hier ist Sonatenform, ohne Musikwissenschaft, einfach zu sagen, Leute, man braucht gar kein Vorkenntnis, um diese Musik zu lieben, um diese Musik zu verstehen, auch auf die emotionale Ebene. Mhm. Und ich habe auch bemerkt, dass Profimusiker manchmal geht die Musik nur übers, quasi zuerst ins Gehirn und dann ins Herz, aber für das Publikum, die haben nicht irgendwie dieses Problem. Ja. Dass, also wir können viel profitieren davon und das Publikum auch ein bisschen mal Sachen wie Orchesterfarbe. Was bedeutet das für jemanden, der das Orchester nicht kennt? Mhm. Einfach zu zeigen, deutlich zu zeigen, also wie klingt das, wenn die Streicher das allein spielen und dann, wenn wir die Flöten zusätzlich oder wenn wir Posaunen dazu nehmen oder wenn Beethoven wird das ganz anders schreiben, wir nehmen die erste der Viertakte Beethoven und was neu komponieren, das war, also was sind die Möglichkeiten überhaupt hier und was macht Beethoven einzigartig, wie ist Mozart anders, also das haben wir in diesem ersten Deep Dive und das Publikum war auch ganz toll, wir haben versucht ein bisschen interaktiv auch zu machen, der war ein bisschen mitgesungen und es hat total Spaß gemacht und auch ich habe bemerkt, dass die Musiker haben auch irgendwie diese Verbindung mit dem Publikum richtig gespürt, weil beim Konzert in diese Format, die sind nicht streng, aber natürlich sitzt man alle ganz ruhig und leise und versucht mal, ist wie ein bisschen eine Kirche zu sein. Mhm. Das schätze ich auch als Zuhörer. Und total. Gleichzeitig, wenn man ganz locker ankommt, ohne zu denken, okay, ich muss mich irgendwie so nein, einfach offen zuhören. Also es war eine ganz tolle Gelegenheit, auch unsere Leidenschaft für die Details. Mhm. Ich bin total als Dirigent detailverliebt und ich habe immer das Gefühl, es gibt kleine Sachen, dass auch in eine Probe mit dem Orchester, es gibt nicht viel Zeit, da mitzuteilen. Also in diesem Format, ich hatte die Gelegenheit, mit dem Musiker und mit dem Publikum auf neue quasi Wege zu finden. Es war schön.
Ja, vor allem, wenn man jetzt nicht Musikerin ist und sich nicht jeden Tag mit klassischer Musik beschäftigt, dann entgehen einem diese Details ja wahrscheinlich. Und wenn man dann das nächste Mal das Werk hört, dann achtet man drauf und denkt darüber nach. Also
genau. Ja, und das war die Idee, dass vielleicht auch fürs Publikum, die gehen öfter ins Konzert, dass das nächste Mal, die ins Konzert sind, werden die ein bisschen anders zuhören. Oder gucken die jetzt an, was passiert da mit dem Pauker, wenn er das macht oder wie die Musiker, weil ich finde auch diese Chemie zwischen Musiker beim Musizieren so einzigartig.
Total.
Die gucken ins Augen oder dieses Gefühl in einen Atem, was man spüren kann. Mhm. Und diese Dialoge während ein Konzert zwischen Publikum und Orchester hat mich immer fasziniert.
Ja, also das Format ist auf jeden Fall nicht nur was für EinsteigerInnen, die noch nichts mit klassischer Musik zu tun haben, für die natürlich auch auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg, aber ist auch für KonzertliebhaberInnen, würde ich sagen, ne?
Ja,
die
genau.
Einfach noch einen anderen Blick auf Musik bekommen können.
Genau, das war das Ziel und wir waren glücklich, dass es war eine schöne Mischung. Wir haben die Leute getroffen ins Foyer danach und es war richtig eine schöne Mischung.
Ja, glaube ich. Der nächste Deep Dive Termin ist schon am 12. Januar, also gar nicht mehr so lange hin. Da geht es dann um Don Juan von Richard Strauss, richtig?
Genau, also wir gehen in eine ganz andere Richtung. Wir haben mit Beethoven begonnen, jetzt gehen wir ins Richard Strauss und dann der dritte Konzert ist mit Mozart. Mozarts 40. Das ist Mirere, 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 Si, Si, La, Salsa, Fa, Mi, Mire, Do, Do. Also wir haben drei ganz tolle Stücke ausgewählt und das gibt uns auch die Chance zu zeigen, die verschiedenen Stile auch, alles was möglich ist eigentlich mit klassischer Musik.
Okay, also wir können auf jeden Fall gespannt sein. Es lohnt sich sehr, dahin zu gehen, weil man nimmt sehr viel mit. Ein zweites Sonderformat, was du gerade auch schon genannt hast, sind die Late-Night-Konzerte, die auch neu sind. Das sind Konzerte, die fangen recht spät an, um 21 Uhr. Also gut für Menschen, die lange arbeiten, so wie wir am Theater. Gute Uhrzeit dafür. Vorher ist aber auch schon immer Rahmenprogramm. Und das Besondere da ist nicht nur die späte Uhrzeit, sondern weil es in der Kokerei Hansa stattfindet, dieses Format. Also in so einer Industriekulisse. Das ist irgendwie auch eine ganz besondere Atmosphäre dann, oder?
Richtig. Also es war eine der ersten Orte, die ich hier in Dortmund besucht habe, vor wieder 18 Monaten, ein Jahr. Und ich war sofort beeindruckt. Ich sage, ja, wow, das ist ein total tolles Ort. Und auch, ich habe nie sowas erlebt, auch also quasi diese Industriekultur, die ist auch ein Teil von unserer Identität hier in Dortmund. Mhm. Und es war vor knapp 100 Jahren aufgebaut. Und das jetzt schon 100 Jahre später ist das verwandelt in so einen ganz anderen Ort jetzt, wo wir solche Kulturerlebnisse überhaupt anbieten dürfen. Also ich habe sofort ans Team gesagt, dort müssen wir richtig was machen. Also wieder eine Idee, die in Dortmund geboren war. Und dann am Ende, wir haben begonnen, es war 1. November, die in mexikanische Tradition Dia de los Muertos heißt, also Tag der Toten, alle Seelen. Und die Idee da war, und mein Team hat ein bisschen Angst am Anfang, weil ich habe gesagt, ich möchte mit dem Thema Tod beginnen. Aber es war nicht nur dem Tod, aber eigentlich diese Kraft der Musik, die welche Emotionen sie auslösen können auch. Und also die Idee da war, positive Kanäle zu schaffen zu unserem verstorbenen Liebenden. Und das war zum Beispiel, wenn mein Vater gestorben ist vor ein paar Jahren, ich habe das fast das Geheimnis für mich selber gehalten. Ich habe an keinen Freund gesprochen, ich war immer allein geweint und dann, ich bin alles gut, ist alles gut. Und dann wieder nur allein, quasi privat. Und am Ende, ich habe bemerkt zuerst, was die Musik, wo die Musik irgendwie für mich als Trost war und auch gleichzeitig habe dann von dieser mexikanischen Tradition gehört, wo die kleine Altare zum Beispiel machen, ganz schön mit viel Sorgfalt. Und die Idee da ist, dass die Seele von unseren Verstorbenen können ihren Weg wieder zu uns finden an diesem Tag. Und das hat richtig für mich, wow. Und dann, ich war auch in San Francisco für vielleicht 10 oder 12 Jahren und habe so ein Konzert, das war für vielleicht 30, 40 Leute. Nur wir haben in ein Art Gallery begonnen und wir waren alle auf dem Boden, liegen auf dem Boden und wir haben mit Klaviermusik begonnen. Dann sind wir mit einem Trompete durch die Stadt gelaufen und dann unter irgendwelche Subway-Tunnel. Es riecht nach You Don't Even Wanna Know What. Und man hat gedacht, was ist das dann? What's happening next? Und dann war ein Streichquartett und wir haben gespielt. Und ich meine, diese Erfahrung vom Wandelkonzert, von dieser ganzen Stimmung ist richtig mit mir geblieben. Und dann alle diese Ideen sind zusammengekommen für unsere erste Late Night. Also wir haben genau in Kompressorenhalle dort mit Glocken und Gongs. Also es wurde damit so bespielt und das Publikum dürfen dann auch so ein Bild von einem Liebenden mitbringen und dann zum Beispiel schön, also im Herz diese Erinnerungen haben und dann ein Gong quasi klingen. Publikum dürfen auch mitspielen. Dann es gab da ein Lagerfeuer. Es gab ein Community Altar, wo wir haben am Ende alle Bilder hingelegt. Mhm. Das habe ich auch den Theatermitarbeiter und Orchestermusiker eingeladen, es mitzumachen. Und dann am Ende, der zweite Teil war dann diesem Konzertteil mit Orchester im großen Kreis in der Mitte. Wir haben Johannes Passion von Bach gespielt mit Improvisationen dazwischen von Weltmusik. Also es war richtig eine ganz andere Gelegenheit für uns, was zu zeigen. Aber es hat auch total Spaß gemacht. Und ich denke, ich meine auch die Resonanz mit Orchestermusiker, die haben mir gesagt, ja, ich hatte nie die Chance über meinen gestorbenen Mann oder Freunde oder manche haben auch Bilder von Hunden gebracht. Also ich meine, ich denke, das ist auch meine Aufgabe hier. Ich weiß nicht, wie das ankommt, aber ich denke, ich versuche mal so einen sicheren Ort zu schaffen, wo die Leute können dann ihre eigene Abenteuer oder ihre eigene Erlebnis haben. Ja, und das war, ja, es war schön.
Ja, ich mag es ja auch immer, wenn so zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, so aufeinander treffen. Also klassische Musik an so einen industriellen Ort zum Beispiel zu bringen, das ist Orchester, was normalerweise ganz schick gekleidet ist in Smoking und dann hier im Theater oder im Konzerthaus spielt, das dann einfach an so einen Industrieort zu bringen. Also sowas liebe ich ja sowieso immer, diesen Clash dann. Und am Ende entsteht da meistens was ganz Tolles raus. Also
genau.
Das klingt richtig schön. Der nächste Termin ist erst im Sommer. Wir haben jetzt Dezember und man denkt jetzt schon an den 3.7. Ich stelle mir schon einen schönen Sommerabend vor in der Kokerei Hansa. Also noch ein bisschen hin, aber könnt ihr euch ja schon mal im Kalender eintragen. Auf jeden Fall, es wird sich bestimmt wieder lohnen. Und apropos Sommerabend, gestartet bist du in die Spielzeit ja mit den Cityring-Konzerten. Diesen Sommer auf dem Friedensplatz. Das war das erste Mal, dass du dich so dem Dortmunder Publikum richtig vorgestellt hast. Erstmal, dass sie dich dann so richtig auf der Bühne gesehen haben. Also es war bestimmt aufregend. Wie war das so für dich und wie hat Dortmund dich so empfangen?
Ja, es war total spannend, so zu beginnen. Ich war glücklich. Also mit 3 Tage Open-Air-Konzerte auf dem Friedensplatz vor dem Rathaus. Ich meine, so zu beginnen kann man nur davon träumen. Und auch, dass die war also die erste Konzerte. Also man kann auch ein bisschen anders programmieren. Also wir haben zum Beispiel Gershwin Rhapsody in Blue gemacht mit einem Jazz-Trio. Wir haben Dvorak aus der Neuen Welt, also 9. Symphonie. Und dann für mich eigentlich komischerweise der Highlight war Sonntagvormittag. Normalerweise spielen wir so ein Familienkonzert und meine Idee war, ein Familienfest daraus zu machen, weil wir haben beim Philharmoniker diese tolle Tiny Music House.
Ja.
Das ist ein Teil von unserer Musikvermittlung-Angebote. Mhm. Und das für mich, wenn ich gehört habe von dieser Tiny Music House, ich war sofort begeistert und habe gesagt, ja, mein Herz liegt auch sehr, also das ist auch relativ neu, dass ich auch einfach den Platz im Kopf habe, über solche Sachen nachzudenken, weil am Anfang, für einen Dirigent, Anfang der Karriere, einfach gut zu proben, gute Konzerte zu machen, das ist schon 150% von was machen kann.
Natürlich, ja.
Nach ein paar Jahren im Geschäft lernt man auch, was wichtig ist, wie kommt man ans Ziel, wo soll ich das Orchester auch vertrauen, wo kann ich ein bisschen weniger geben und ein bisschen lassen und dann kommt dann ein bisschen Platz für diese andere, die sind auch ganz wichtig, Musikvermittlung. Und also diese Tiny Music House war da im Zentrum von unserem Familienfest und die Idee war quasi, dass für jede Altersgruppe werden wir was anbieten, kulturelle Impulsen zu geben, kreative Impulsen zu geben, weil ich denke, es ist eine Sache, ins Konzert zu gehen und zuzuhören, also quasi, ich würde nicht sagen passiv, aber aktiv zuhören ist schon was anderes, als selber teilzunehmen.
Mhm.
Und die Idee, nicht nur Instrumente auszuprobieren. Also wir haben dann die Dortmunder Jugendorchester, wir haben eine Patenschaft, wir haben das gemeinsam mit philharmonischen Musiker, Philharmoniker und auch mit dem Dortmunder Jugendorchester. Und es war so schön zu sehen, 50 Kinder und auch Erwachsene, alle gemeinsam da ausprobieren, Trompeten und Cello.
Ja.
Und auch diese, es war richtig toll. Dann haben wir auch auf dem Tiny Music House Bühne, also anstatt so ein trockenes Instrumentenvorstellung, wir haben so eine Instrumenten-Olympiade. Wer kann am schnellsten spielen? Wer kann der höchste Ton spielen? Weil natürlich wissen wir, dass Piccolo kann höher als Kontrabass spielen. Aber gleichzeitig ein Kontrabass zu hören, ganz hoch zu spielen, ist total interessant. Und das war mein Ziel, ein bisschen mit dieser Game-Show-Mentalität einfach Spaß zu haben, dass die Kinder auch mal sehen, okay, diese Musiker sind auch normale Menschen, die haben ihre eigene Leidenschaft auch mitzuteilen. Also es gab ein ganzes Rahmenprogramm rundherum des Friedensplatz und dann am Ende haben wir Peter und der Wolf gespielt.
Mhm.
Und das war für mich ein Highlight, weil ich habe 2500 Menschen ins Publikum dort, viele Leute kennengelernt und ich fühle mich einfach glücklich über dieses so zu beginnen.
Ja, glaube ich. Das Tiny Music House finde ich auch richtig toll. Da hatte ich auch schon eine Podcast-Folge mit der lieben Michelle aus dem Tiny Music House. Mhm. Ich glaube, es war in der letzten Staffel oder vorletzten. Könnt ihr ja gerne mal reinhören, liebe Zuhörenden. Genau, die fahren ja auch immer an Schulen und arbeiten mit den SchülerInnen. Die können dann eigene Songs aufnehmen, eigene Hörbücher, glaube ich auch. Mhm. Ne? Lernen was über Instrumente und so. Also ich finde das richtig toll und damit seid ihr sozusagen auch immer in der Stadt unterwegs und präsent.
Mhm.
Genau das, was du gerade auch schon meintest, ne? In die Stadt hinaustragen.
Ja, genau. Also irgendwie ist es Brücke zu bauen.
Ja.
Ich denke, also in der Stadt und dann auch Brücke zu bauen ins Konzerthaus, ins Theater danach. Also ich finde es richtig schön, dieser Austausch in beide Richtungen.
Ja. Weitere Formate in die Richtung sind ja auch die Konzerte für junge Leute, die es ja auch schon länger gibt, die Baby- und die Familienkonzerte, die Sitzkissenkonzerte. Das gehört ja eigentlich alles auch zur Musikvermittlung und genau, geht ja darum, anderen Generationen oder anderen Zielgruppen auch so ein bisschen die klassische Musik näher zu bringen. Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, dass Kinder schon früh mit klassischer Musik in Berührung kommen?
Ja, ich finde es auch, die haben einen speziellen Zugang, weil die zuerst, die stellen immer ganz geile Fragen, die man nie im Voraus mal irgendwie überlegen kann. Das finde ich auch schön. Und ich denke, wenn man das ganz früh irgendwie normalisiert, das auch, es ist nichts Besonderes. Und ich denke, wir merken auch, also zum Beispiel, wenn man mit was Digitales, die ist auch gut, natürlich, aber dann, wenn jemand mit einem Instrument kommt, irgendwie diese Aufmerksamkeit ist ganz anders. Und dass ich denke, vor dem 8. Klasse, sowas, es ist ganz wichtig schon, dass die tolle Erlebnisse haben. Und man muss nicht zu viel, man muss einfach präsent sein, zuhören, was anbieten. Und ich versuche auch jetzt mit unseren Musikern was anzubieten, dass die, die Bock haben, es zu machen, als Musiker mal in der Schule zu gehen, dass wir versuchen, was anzubieten, dass die können auch ein bisschen lernen, wie es am effektivsten zu machen, weil natürlich möchte niemand zwingen, die keinen Bock hat, sowas zu machen. Wir werden die nicht einfach in eine Schule schicken und sagen, ja, zeig mal ihr Instrument. Aber gleichzeitig gibt es immer begeisterte Leute, die haben was anzubieten. Und ich denke, diese persönliche Touch, das ist schon was einzigartig. Ja. Mein Ziel ist da nicht mehr Karten zukünftig zu irgendwie zu verkaufen, sondern wieder diese kulturelle, diese kreative Impulsen zu geben. Ich denke, if I had to boil it down to a simple thing, the idea that if everybody could make something beautiful, you know, once in the week, sowas, das habe ich auch mit Tiny Music House gedacht, einfach kreative Impulsen geben und lass die, es wird dann weiter im Herzen, im Köpfen mal wachsen und das finde ich auch schön, wenn man versucht, so beim Lied zu schreiben, oder einfach, wenn jemand kennt so ein Gedicht auswendig, was bedeutet das, was auswendig zu? Das bedeutet, man hat das irgendwie verinnerlicht. Und das finde ich auch, ja, es löst was auf da. Ich finde es richtig spannend dort. Also, und auch ich lerne immer viel, wenn ich mit Jugend arbeite. Und ich denke, das ist auch für uns alle, wir können manchmal vergessen, warum wir mit Musik begonnen haben. Mhm. Und wenn man geht in so einem, in eine Schule oder Schulvorstellung, erinnert man ganz schnell. Und das finde ich auch cool von unserer Seite.
Ja, total. Ja, man kennt es ja auch von sich selbst. Also ich weiß immer noch, wenn mal ein Musiker oder Musikerin oder Schauspieler, Schauspielerin bei mir in der Klasse war und irgendwas erzählt hat. Ich kann mich noch an jeden Einzelnen erinnern. Also irgendwie bleibt das ja dann doch hängen. Also das hinterlässt einfach Eindruck. Deswegen, sehr wichtig, dass ihr das weiter verfolgt. Wie war das denn bei dir? Wann hast du die klassische Musik für dich entdeckt und wie hast du das weiterverfolgt, bis du jetzt hier gelandet bist?
Ja, ich bin in eine große Familie aufgewachsen. Ich bin 7. von 8 Kindern. Wow. Und alle also wir sind 7 Jungs und nur ein Mädchen. Und alle 7, also die haben alle Musik gespielt. Also ich bin so quasi aufgewachsen, immer 4 Klaviere zu Hause, manchmal gleichzeitig gespielt. Also ich bin einfach so aufgewachsen, das war ganz normal. Dann war ich in einer Chorschule als Junger, so mit 8 Jahren haben wir dann in der Chorschule begonnen. Also es war vom Anfang an, ich habe in der Kirche gespielt, Orgel, Klavier und also es war für mich vom Anfang an ganz normal irgendwie.
Ja, immer präsent dann.
Genau. Ich habe auch bemerkt, dass ich fühlte mich immer I felt alive when I was playing music. Diese Idee, engagiert zu sein, und das ist nicht selbstverständlich mit allem als Kind, aber beim Musizieren war das immer was Besonderes. Und das hat mich schon vom Anfang an irgendwie gepackt. Und es war schön.
Also war von Anfang an für dich klar, dass du das auch beruflich verfolgen möchtest?
Ja, das war, oder ich möchte ein Basketballplayer sein, das hat nicht geklappt, das war mit Musik verdammt.
Passt das gleich. Genau. Wie ging es dann weiter für dich?
Ja, ich habe dann Musik studiert in der Uni. Und aber ich war immer ich war 10 oder 9 Jahre alt, wenn die haben mir die erste Gelegenheit gegeben, mal zu dirigieren. Und was bedeutet das, zu dirigieren? Ja, das war so einem Chor. Und ich denke, die haben bemerkt, ich wusste schon vom Anfang an, wie es in meinem Kopf klingen sollte. Und ich hatte auch Bock, irgendwie Leute zu überzeugen. Und das sind irgendwie die zwei Elemente, Dirigent zu sein. Und die haben mir die Chance gegeben. Und das weiß ich auch. Ich bin eigentlich noch befreundet mit dem Dirigent von meiner Kindheit. Der hat mir die Chance gegeben, komischerweise. Und ja, es war irgendwie dann vom Anfang an klar, das war mein Ziel. Und ich habe dann später Oper und symphonische Musik entdeckt. Ich war dann vielleicht 17, 18 Jahre alt, schon in der Uni. Und dann, wenn ich habe mit Theater, das war Mozart, Così fan tutte, war in einer Probe, 5 Minuten, es war keine besondere musikalische Nummer, war so ein Rezitativ, war nur eine Gesprächsszene quasi, aber ich war total begeistert von dieser Mischung. Also Theater war dann für mich immer das Alpha und Omega, das sofort alles, was ich liebe, in die Geschichten erzählen. Beim Musizieren kommt alle diese Teamwork auch, dass wir können Theater, wir brauchen jeder. Ja. Jeder hinter der Bühne, unter der Bühne, auf der Bühne, ins Publikum. Es muss diese Gesamt sein. Und das war für mich total spannend. Und seit dem Tag, also seit jetzt 20 Jahre, habe ich nichts anderes gemacht, als diese quasi Ziel irgendwie zu verfolgen. Es war richtig sofort mit Theater da.
Schön, dass du jetzt hier bist und das Ziel sozusagen erreicht hast oder weiter verfolgen kannst dann. Wie ging es nach dem Studium denn dann für dich weiter beruflich?
Gute Frage, ich erinnere mich nicht. Ich denke nie irgendwie rückwärts. Dann habe ich angefangen, sofort mal zu arbeiten. Ich war dann Assistent in Toronto an der Canadian Opera Company. Ich habe dirigiert in Montreal. Ich habe viel Kirchenmusik, also Bach, gemacht. Und dann habe ich bemerkt auch, okay, ich bin am Wusen irgendwie, wenn ich im Theater bin, aber in Nordamerika gibt's nicht wirklich das Theatersystem wie hier, wo es richtig läuft, 46 Wochen im Jahr, wo man richtig viel machen kann. Also ich habe mir gedacht, okay, jetzt wäre die Gelegenheit, nach Europa zu gehen. Alle meine Lehrer haben auch in Europa, in Wien studiert. Also es war uns klar, ich war dann schon ein Jahr verheiratet mit meiner Frau und wir haben uns gedacht, komm, jetzt ist die Zeit. Meine Frau ist Sängerin auch. Also für uns beide gab hier gute Möglichkeiten und ich habe eine Stelle an der Komischen Oper Berlin. Ich habe komischerweise vorgespielt für eine Korrepetitionsstelle. Dann haben die mir die Studienleitungsstelle gegeben und ich wusste überhaupt nicht, was war Studienleiter. Yeah. Maybe the guy turns the lights on in the studio. Ich hatte keine Ahnung.
Willst du einmal erklären, was
ich würde sagen auf Englisch Head of Music Staff. Mhm. Der ist irgendwie verantwortlich für die ganze, für alle Korrepetitoren und für die musikalische Einstudierung. Das ist eine ganz wichtige Stelle im Theater und also dann sind wir nach Berlin gezogen. Wir hatten, also meine Frau dann war 5, 6 Monate schwanger, unser erstes Kind dann schon in Berlin geboren und dann, ich hatte 4 sehr schöne Jahre an der Komischen Oper Berlin, viele tolle Sachen dort gemacht und da haben wir unser Deutsch gelernt, da haben wir richtig in Deutschland quasi eingelebt und das war 2016. Und dann war ich 4 Jahre Freiberufler und bisschen überall. Und jetzt freuen wir uns, ja, wieder ein Zuhause zu haben und ja, was hier aufzubauen, gemeinsam mit dem ganz tollen Menschen im Theater.
Ja, sehr schön. Jetzt stelle ich dir einmal die Frage, die habe ich sowohl Heribert Germishausen schon gestellt in der ersten Folge in dieser Spielzeit und auch Jasch in der letzten Folge. Was genau sind deine Aufgaben hier als Generalmusikdirektor und auch als Dirigent? Vielleicht magst du das einmal erklären, wieso. Du hast wahrscheinlich keinen Tagesablauf, keinen geregelten, aber wie sehen so deine Tage hier aus?
Ja, so ist eine Mischung. Ja, ich bin hier als ausspielender Künstler und gleichzeitig als Spartenleiter muss man das gut teilen. Und das bedeutet, ich bin, wenn ich in der Probe bin, wenn ich bin Dirigent, bin ich richtig nur Dirigent. Und dann muss ich dann täglich ein bisschen Intendant spielen nachmittags. Ein paar Stunden gehe ich mal ins Büro, ich treffe mal mit dem Team, was sind die Themen der Zeit. Aber ich bin auch so ein Typ, ich finde die Aufgaben administrativ auch total interessant und die haben einen großen Einfluss auch über was wir künstlerisch schaffen können. Also ich freue mich auch eigentlich in alle Gelegenheiten derzeit der Philharmoniker mal anzugehen, weil wir sind glücklich als philharmonische Sparte, dass wir arbeiten ganz eng mit jedem Musiktheatersparte, also mit Ballett, mit Oper und das ist eine Arbeit natürlich, die ich sehr schätze. Und gleichzeitig als Generalmusikdirektor ist ja auch meine Aufgabe, also mich interessiert, dass der Vorhang exakte Sekunden
Sekunde richtig fällt. Ja. Und das hinter der Bühne, was machen die Techniker? Ich denke, es ist auch an mir, die Beste von jedem irgendwie herauszuholen, klar, mit ja. dem Administration. Weil ich war im letzten 4 Jahren so viel unterwegs, in so viele tollen Theatern mit vielen tollen Orchester. Das bedeutet, man hat die Chance, als Gast viel zu erleben, was funktioniert und was nicht funktioniert im Theater. Und ich sehe es meine Aufgabe hier auch, dass diese Erfahrung jetzt mitzubringen, dass wir können unsere Abläufe optimieren, dass die Sänger fühlen sich irgendwie nicht nur geschützt, aber auch herausfordert. Dass die, dass ich weiß, komm, nee, wir können noch ein bisschen weitergehen. Komm, lass uns was richtig versuchen dort ein bisschen. Also zum Beispiel beim Nozze di Figaro. Das war unsere erste Opernpremiere gemeinsam. Ich bin in meinem Herzen die richtig Operndirigent. Ja, ich liebe in szenische Proben zu sein. Und das ist wichtig, weil ich denke, alle Impulsen für einen Regisseur sollen mal aus der Musik kommen. Aber das verlangt von uns auch ein Engagement. Man darf das nicht einfach, nein, ich komme, wenn der Orchester dabei ist, du machst dein Ding, ich mache mein Ding. Das geht für mich nicht. Ich möchte mal sehen, wie können wir alles zusammenbringen. Wir müssen irgendwie gemeinsam so ein Sicherheitsnetz schaffen für die Sänger in dem Probenprozess, dass die können richtig wachsen durch den Prozess und dann Höhepunkt soll sein in der Premiere. Und dann danach, dass jede Vorstellung, die 6. Vorstellung am Mittwochabend, soll sich wie eine Premiere anfühlen. Das ist mein Ziel, meine Verantwortung. Und ich denke, das ist, wenn das kommt, klar, so Standards zu setzen, würde ich sagen. Und zum Glück hier in Dortmund ist das ganz einfach, weil die Leute sind toll und die wollen das auch. Ich habe das Gefühl, wir wollen alle nur das Beste für uns im Theater. Und das sollen wir auch nicht vergessen, das weiß ich auch zu schätzen.
Das heißt, du bist sehr viel in musikalischen Proben, in szenischen Proben, aber hast auch administrative
Aufgaben. Genau, wir machen ja einmal im Monat Betriebsleitung. Ich bin täglich dort in meiner Abteilung. Wir müssen mal immer über mit dem technischen Direktor mal sprechen. Da muss man zum Orchester warten, wegen Orchestersitzordnung mal plaudern. Man sitzt mit dem Orchestervorstand, man sitzt mit verschiedenen Vereinen. Ich gehe in der Rotary Club, so einen Vortrag zu geben. Ja. Man versucht richtig, sich zu engagieren für dich. Ich war gestern mit Lehrer aus der Schule mal ein bisschen auszutauschen, was funktioniert, wo können wir noch weiter unterstützen. Also, und ich ehrlich gesagt, ich freue mich richtig auf die Diversität auch von was man machen kann als GMD, anstatt nur zu denken, ich habe ein Konzert am Freitag, soll schön klingen. Das ist ein bisschen langweilig.
Ja. Du gestaltest ja auch den Spielplan der Philharmoniker. Inwieweit bist du denn in die Gestaltung von Oper und Ballett in die Produktion involviert?
Ja, mit Ballett ein bisschen weniger, also mit Carmina Burana zum Beispiel, müssen wir dann alle, und das war ein Ziel von Jasch, Herbert und ich, das ganz am Anfang ein klares Zeichen zu sagen, wir sind hier, wir möchten was gemeinsam machen. Mit dem Oper dann viel mehr, so wir machen das in Einvernehmung, Opernintendant und GMD, und das ist auch eine ganz schöne Arbeit, weil Herbert hat auch andere Perspektive, ich auch, und dann dieser Austausch, ich denke, genießen wir beides und dann am Ende was Tolles herauszubringen für das Publikum, für den Ensemble, weil ich sehe unsere Aufgabe auch wichtig, dass diese Weiterentwicklung, alle unsere Leute im Theater auch, dass die Sänger sind am Ende der Spielzeit bessere Sänger, als wir die angefangen haben, Orchestermusiker, dass wir alle, das ist wichtig für uns in der Spielplan.
Ja, immer den Anspruch zu haben, besser zu werden noch.
Genau.
Ja. Was würdest du sagen, jetzt viele Leute hören ja diesen Podcast, die vielleicht gar nicht unbedingt so viel mit Theater zu tun haben oder nicht so den regelmäßigen Umgang damit haben. Was sind die Aufgaben eines Dirigenten? Das klingt für uns vielleicht so, weiß nicht, so plausibel, aber erklär das doch mal irgendwie, was würdest du sagen?
Ja, also, wenn man denkt, beim Orchestermusiker, die sind alle Virtuosen, die Sänger, die sind alle ganz tolle Sänger, die haben schon großen Erfolg gefeiert, die sind tolle Musiker, die wissen schon, was die mit der Musik zu sagen haben. Aber die Frage ist, wie können wir das gemeinsam einheitlich präsentieren? Und das bedeutet, jeder Musiker, zum Beispiel, wenn man erste Geige spielt, hat man nur die Stimme vom ersten Geigen. Aber im Dirigentenpartitur steht alle 40 Stimmen, 20 Stimmen. Man muss dann auch, wenn ein Sänger, also Nozze di Figaro, zum Beispiel Figaros Hochzeit, der Figaro Figaros natürlich eine Hauptrolle, aber man denkt, er ist manchmal auf der Bühne 12 Minuten, in seiner Garderobe 20 Minuten, kommt er wieder, eine wichtige Szene, dann ist er wieder in der Garderobe. Mhm. Der Dirigent, die Musiker sind vom ersten Ton bis zum letzten Ton dabei. Und ich versuche so, ein gemeinsam zu entdecken, was wir erzählen möchten mit dieser Geschichte, was wir zu sagen haben und dann auch ganz pragmatisch. Ich muss auch mal, also manchmal, die Sänger brauchen ein bisschen flotteres Tempo, wenn die ein bisschen wenig Atem haben dann am Abend oder okay. Manchmal, die sind ganz schön drauf und man lasse ein bisschen länger warten auf dem hohen Ton. Warum nicht? Es passt manchmal ganz super zum Drama und man braucht dann irgendwelche Bestimmer. Jemand muss mal entweder sagen, okay, jetzt machen wir weiter, mhm. Jetzt geben wir ein bisschen nach, ja, das reicht uns, machen wir weiter.
Ja, ja.
Und also irgendwie so quasi, aber es ist immer komisch auch, weil der Dirigent ist stumm. Also ich habe großen Einfluss und gleichzeitig, ich versuche in der Probe so zu proben, dass die können es fast von allein das schon machen und dann können wir richtig spontan am Abend reagieren. Das bedeutet, wir versuchen nicht so eine perfekte Fassung in eine Probe zu schauen und dann immer weiter genau so zu machen. Nein, wir testen die Grenze ein bisschen aus und dann in der Vorstellung können wir fast improvisieren. Das ist das Ziel.
Okay. Wie wird man Dirigent? Also nicht jeder Musiker, nicht jede Musikerin wird Dirigent oder Dirigentin, was glaubst du, muss man mitbringen?
Jeder muss seinen eigenen Weg, ihren eigenen Weg finden. Es gibt überhaupt keinen bestimmten Weg, um Dirigent zu werden. Manche spielen Klavier, manche spielen Geige, manche singen im Voraus. Ich denke, am besten soll man schon ein Instrument meistern am Anfang. Und auch dann natürlich beim Partitur lesen muss man einfach immer. Das entwickelt sich immer für dein ganzes Leben. Aber am Ende ist diese Mischung von die Leute zu motivieren, die Musik zu dienen und auch irgendwie das verrückte Leben vom Theater zu lieben, weil es ist, könnte immer eine Katastrophe werden. In jeder Opernvorstellung besonders gibt es die Möglichkeit, es könnte irgendwie total katastrophal enden.
Das ist halt
und das liebe ich auch irgendwie.
Total.
In diesem Moment, wenn jemand vergisst, den Text das zu geben oder wenn an der Stelle, das irgendwie, ich mag sehr diese Momente.
Ja, das ist einfach, weil jede Vorstellung anders ist. Das macht es auch so besonders, auch als Zuschauerin. Man sieht nicht jeden Abend das Gleiche, auch wenn es auf dem Papier gleich aussieht.
Richtig.
Das ist das Schöne, ja. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber wir gehen noch ganz kurz auf die anderen Formate ein, die noch anstehen in dieser Spielzeit. Es gibt einmal das Stummfilmkonzert zu Charlie Chaplin, dann gibt es wieder das Kaffeehauskonzert im kleinen Rahmen, im Opernfoyer und im April stehen für dich zwei Brahms-Zyklen an. Was würdest du sagen, macht für dich die Musik von Brahms denn so besonders?
Ja, die sind eine der größten Meisterwerke je geschrieben. Und für ein Orchester bietet viel an, unsere Klangidentität weiter zu entfalten. Und das für uns, ich habe das mit Absicht am Ende meiner ersten Spielzeit gemacht, dass das Orchester und ich haben schon die Chance, über die 7 Monate im Voraus uns kennenzulernen und dann richtig so ein tolles Projekt zu haben, in so einem tollen Konzerthaus auch spielen zu dürfen. Und auch das Publikum, wie wir vorher gesagt haben, so klingt Dortmund, mal unsere Dortmunder Klang durch Brahms. Ich denke, alle großen Komponisten, wir sind irgendwie ausgeprägt von Stimmen von dieser großen Komponisten. Unsere Technik ist geschafft aus diesen Werken. Und das ist schön, mal regelmäßig zurückzuziehen an diese Werke und zu sehen, wie haben wir uns entwickelt und was haben wir zu sagen.
Also das werden auch große Konzerte dann.
Genau.
Sind ja auch im Konzerthaus wahrscheinlich dann, ne?
Richtig.
Genau. Das genaue Gegenteil dazu bilden ja die Kammerkonzerte, die es ja auch wieder gibt in dieser Spielzeit. Immer wenn ich MusikerInnen von den Dortmunder Philharmonikern im Podcast hatte, sind wir auch immer auf die Kammerkonzerte eingegangen, weil ich glaube, für OrchestermusikerInnen ist es schon auch sehr besonders, Kammerkonzerte zu spielen, denn das sind ja meistens dann so um die 4, 5 MusikerInnen, die sich zusammentun und dann an verschiedenen Orten in der Stadt kleine Konzerte spielen, zum Beispiel ja auch in unserer Akademie für Theater und Digitalität. Genau, möchtest du noch mal was zu Kammerkonzerten sagen?
Gerne. Die sind sehr wichtige Teil unserer Arbeit, auch für die Musiker. Wie wir gesagt haben, die Musiker sind alle Virtuosen und irgendwie, die geben auch was auf, ins Orchester zu spielen, weil die dürfen jetzt nicht mehr bestimmen, welche Tempo spiele ich, welche Phrasierung.
Klar, ja.
Also alle diese Sachen abzugeben, das bedeutet auch, und das ist, ich denke, das ist nicht negativ, aber gleichzeitig braucht man auch diese andere Impuls, die kommt aus Kammermusik, weil ich denke, diese Idee von Teilnahme und auch mal
einfach ins Augen zu schauen von einem Kollegen und mal zu musizieren, das ist irgendwie das reine, pure Musizieren da. Ja. Und ich sage auch öfter mal in Orchesterproben, dass wir brauchen diese kammermusikalisches Gefühl.
Ja.
Also ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiges Teil unserer Arbeit. Und auch, es gibt ein ganz tolles Repertoire für Kammerensembles in ganz verschiedene Formate. Also es ist cool, dass die Musiker haben die Chance, selber Programme auszudenken,
ja,
anzubieten, mit Kollegen diese Sachen zu entwickeln. Ich, ja, finde, es ist richtig wichtig für uns. Also ja, das werden wir immer fortsetzen. Und die Idee, in verschiedene Orte zu spielen, finde ich auch geil.
Ja.
Also Phoenix de Lumière zum Beispiel haben die auch
das
gespielt.
Auch toll, ja.
Und dass wir können ein bisschen, ja, Crossover, nicht von Inhalt künstlerisch, aber einfach diese Multimedia oder ein interaktives Format anders mal zu denken.
Ja.
Das ist schon cool.
Auch fürs Publikum richtig cool, dann an unterschiedlichen Orten,
genau,
Musik zu erleben. Ja, also wie ihr Zuhörenden merkt, das ist ein sehr abwechslungsreicher Spielplan in dieser Spielzeit. Es sind große Konzerte dabei, es sind kleine Konzerte an unterschiedlichsten Orten dabei. Für die jungen Leute ist einiges dabei, für Leute, die noch nicht so den Zugang vielleicht haben bisher zu klassischer Musik, aber auch für MusikliebhaberInnen. Also ich glaube, da findet wirklich jeder irgendwie was, wo er oder sie hingehen kann und was auf jeden Fall begeistert. Am Ende jeder Folge habe ich immer noch Rubriken. Die erste wäre der Lieblingstheatermoment. Jordan, wenn du privat ins Theater gehst oder von mir aus auch ins Konzert, hast du einen Lieblingsmoment von dem Ablauf, du bekommst das Ticket, bis du fährst nach der Vorstellung abends nach Hause?
Ja, vielleicht, es ist, also zuerst, ich mag sehr ins Theater einfach zu kommen, wenn alle Musiker üben noch ein bisschen. Es gibt auch diese Quatschen vom Publikum und diese Mischung. Man hört ein bisschen die Akustik anders. Man sieht ein bisschen vom Bühnenbild manchmal oder einen schönen Vorhang und man hört irgendwie diese Geräusche. Für mich sind Trost.
Ja.
Und dann, ich würde sagen, komischerweise mein Lieblingsmoment, auch wenn ich dirigiere, ist dieser Moment, der Oboe gibt den A zum für das Orchester zu stimmen. Vielleicht, weil ich war so oft vor einer Vorstellung hinter der Bühne bereit, ins Graben zu kommen, das ist für mich wie ein Zen-Moment.
Mhm.
Wenn irgendwie, wenn jemand, jedes Mal, ich höre ein A von Oboe irgendwie in meinen Körper, ich bin ganz entspannt jetzt, ich bin bereit, ich fühle mich bereit für alles. Also ja, ich würde sagen, das immer, ich höre immer deutlich zu und dann, das bedeutet auch, jetzt werden wir ja 90 spannende Minuten haben vom Theater, Geschichten erzählen. Ja, also vielleicht da. Oh, stimmt, Orchester stimmen.
Witzig, weil treue ZuhörerInnen werden wissen, das ist auch mein Lieblingsmoment.
Wirklich?
Im Theater,
da? Okay,
ja, genau.
Cool.
Ich liebe das, dieses Stimmgewirr vom Publikum. Das Orchester spielt sich ein. Das ist erst noch so diese Aufregung zu spüren und dann ist eben dieser Stimmton und dann wissen alle, okay, jetzt wird's leise und diese Erwartung, diese Spannung. Also kurz bevor es losgeht, das ist auch mein Lieblingsmoment. Ich liebe
absolut,
das.
Absolut.
Da macht man sich irgendwie bereit, jetzt gleich schalte ich ab. Ja, ich mag das sehr gern. Und als letztes habe ich noch Entweder-Oder-Fragen für dich zum Abschluss dieser Folge. Lieber Kammerkonzert oder großes philharmonisches Konzert? Erstmal als Dirigent oder erstmal als Musiker?
Ja, es ist schwierig zu sagen, aber ja, ich nehme philharmonisches Konzert.
Und als Zuschauer oder Zuhörer?
Ja, Kammerkonzert vielleicht. Das hängt vom Programm ab, aber dann habe ich alle bedient.
Hast du abgedeckt. Ein bisschen gemein, lieber Berlin oder Dortmund?
Dortmund.
Oh, okay, das kam schnell. Oper oder Ballett?
Ja, ich mag beides sehr, wenn man entscheiden muss, Oper. Sorry, Ash.
Bist du Morgen- oder Abendmensch?
Ich bin eigentlich beides, komischerweise. Ich bin sehr gerne bis 1 Uhr wach und dann, ich mag auch sehr gerne 5.30 Uhr. Also ich mag beides.
Okay. Wow.
Ja, ruhig. Ich finde beide irgendwie diese Potenzial, ein bisschen wie vor dem Konzert.
Ja.
Wie diese Ruhe, wenn man merkt, es gibt ja volles Potenzial und dann am Ende, ja, Ruhe. Ich mag Ruhe sehr.
So kann man es abschließen. Und als letzte Frage, lieber Konzerthaus oder Opernhaus?
Opernhaus, ich muss mal sagen, das ist unser Zuhause, aber wir sind auch in Dortmund ganz glücklich, so ein tolles Konzerthaus,
ja, auf
zu
jeden
haben.
Fall.
Die bieten auch was ganz Tolles an. Ich finde auch die Zusammenarbeit mit Raphael von Hunsbruch sehr positiv, ein offener Mensch und ja, ich weiß zu schätzen, dass wir haben zwei so tolle Spielorte.
Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Jordan. Ich weiß, dein Terminkalender ist sehr voll. Danke, dass du mit mir gesprochen hast und dir Zeit genommen hast für diese sehr schöne Folge, wie ich finde.
Danke, Linde, war ein Vergnügen.
Fand ich auch. Und ja, wir sehen uns bestimmt bei einigen Konzerten. Ich finde, der Spielplan ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und vielleicht haben der ein oder andere von den lieben Zuhörenden auch Lust, ein Konzert zu besuchen. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder wenn ihr den Podcast teilt. Ihr könnt auch sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Das geht auf allen Streaming-Plattformen und das ist dann sehr gut für den Algorithmus, weil dann wird dieser Podcast nämlich auch Leuten ausgespielt, die vielleicht sonst nicht unbedingt darauf stoßen würden. Folgt sonst sehr gerne auch dem Theater Dortmund und den Dortmunder Philharmonikern bei Social Media auf allen Kanälen. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann!